Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag zum Thema Psychologie, Ausweg oder Irrweg. Damit Sie gleich sehen, was heute Abend dran ist. Die Themenblöcke sind so aufgebaut, zu Beginn gebe ich ein paar wichtige, grundlegende, ganz einfache Begriffserklärungen. Danach kommt ein wichtiger Hauptteil, die Geschichte der modernen Psychologie. Die möchte ich ganz knapp, die roten Linien betonend, vorstellen. Und schließlich, unter Teil 3, beschäftigen wir uns mit der Frage, welches ist eigentlich die beste psychologische Therapie, die es gibt. Und schließlich geht es am Schluss um das Thema biblische Seelsorge und seelische Gesundheit. Beginnen wir doch mit den Begriffserklärungen. Was bedeutet das Wort Psychologie? Es geht zurück auf das griechische Wort Psyche und das heißt so viel wie Seele. Das griechische Wort für Seele. Und dann noch kombiniert mit dem Wort Logos. Logos bedeutet im Altgriechischen Wort, Sinn, Vernunft und wird darum eben in einer späteren Sprachstufe eben verwendet im Sinn von Wissenschaft. Also Psychologie ist die Wissenschaft von der Seele. Die Wissenschaft der Seele. Ein anderer Begriff, den man so landläufig, wenn man sich gar nicht viel mit dem Thema beschäftigt, irgendwie verwechselt, Psychiatrie. Da haben wir die Kombination wieder von Psyche, Seele, und das Wort Iatreia, auf Altgriechisch heißt Heilung. Und der Iatros ist der Arzt. Also Psychiatrie ist die Heilung der Seele, wohlverstanden der kranken Seele. Und der Psychiater, das ist ein Arzt. Um Psychiater zu werden, müssen Sie zuerst Medizin studieren und dann als Spezialisierung Psychiatrie. Aber ein Psychologe ist grundsätzlich nicht ein Arzt. Er kann ein Arzt sein, aber man kann einfach Psychologie studieren und ist kein Arzt. Man kann natürlich als Arzt noch ein Zusatzstudium machen, ein volles Psychologie und dann noch die Spezialisierung Psychiatrie. Und weiter stellt sich so die Frage, womit beschäftigt sich eigentlich das Thema Psychologie, dieser Wissensbereich der Psychologie? Man beschäftigt sich mit allen möglichen Fragen. Zum Beispiel, warum erwacht eine Mutter nachts, wenn das Kind im Nebenzimmer nur ganz leise wimmert? Aber wenn auf der anderen Seite eine F-15 über das Dach hinweg fliegt, schon in einer gewissen Höhe, erwacht sie nicht. Warum? Oder, ganz andere Frage, am Abend lernt man auf eine Prüfung und irgendwie, es will einfach nicht so recht rein. Gut, man geht schlafen und am Morgen ist alles da an der Prüfung. Was ist da passiert in der Nacht? Man hat ja nur geschlafen. Oder da spielt ein Konzert, sagen wir eine Polonaise von Chopin, so gut geübt. Aber ausgerechnet im Konzert kommt ein Fehler, der ganz früher manchmal rausgekommen ist. Warum kommt der genau in dem Moment jetzt wieder? Und dabei hatte man doch das scheinbar schon längst überwunden. Oder ein bestimmter Geruch gelangt in unsere Nase und plötzlich kommen lang vergessene Erinnerungen wieder hoch. Ja, man sieht es förmlich vor sich. Oder ich versuche einen Gedanken, der mir nicht gefällt, so wegzuschieben, aber dabei wird er immer stärker. Was ist denn? Was geht denn da in mir vor? Und so könnte man 1000 andere Fragen stellen in dieser Art. Das ist alles Psychologie. Nun, das war's schon. mit den Grundbegriffen. Jetzt geht es um die Geschichte der modernen Psychologie. Und ich möchte ganz klar am Anfang Abgrenzungen machen. Wenn Sie das jetzt nicht hören, kann es sein, Sie gehen eine Leiter, Sprosse um die andere hoch im Vortrag und am Schluss, Sie verpassen was und fallen ganz runter. Also ganz wichtig, dass man daran denkt, in diesem Vortrag stelle ich die Geschichte der Psychologie vor und nicht die Geschichte der Psychotherapien. Ja, man kann nicht alles machen an einem Abend. Sie werden froh sein, wenn ich dann doch mal zum Schluss komme. Und weiter in der Geschichte der Psychologie zeige ich nur so wichtige rote Linien. Wenn dann jemand sagt, ja, wer hat das weggelassen, hat das weggelassen. Ja, natürlich hätte man auch über das noch sprechen können. Aber Sie werden sehen, warum mir genau diese Linien besonders wichtig sind. Und dann könnte jemand sagen am Schluss, also die Geschichte der letzten 40 Jahre, das hat er schon ziemlich flott einfach so durchgezogen. Da müsste man doch 1000 Folien brauchen. Okay, 1000 Folien. Es ist so viel passiert in den letzten 40 Jahren und ich mache das ganz kurz. Ja, eben, weil 1000 Folien, das geht doch nicht an einem Vortragsabend. Also, sind Sie froh, dass wir einfach die roten Linien durchgehen und das Wesentliche und die wichtigen Tendenzen anschauen. Und noch etwas. Wir fokussieren uns heute Abend auf Psychologie und nicht auf Psychiatrie. Das ist nicht einfach das Gleiche, obwohl das ganz eng zusammenhängt, aber es geht hier um Psychologie, nicht um Psychiatrie. Einfach, wir müssen uns klar abgrenzen, sonst kommt man in einem Abend nicht durch. Die Psychologie als eine universitäre Wissenschaft, also eine Wissenschaft, die an Unis gelehrt wird, ist eine ganz junge Wissenschaft. Erst ab 1879, stellen Sie sich das mal vor, die moderne Wissenschaft begann ja in Europa Jahrhunderte zuvor. Und zwar begann der Mensch systematisch vor allem den Raum um sich herum zu erforschen. Astronomie. Denken wir an die modernen Astronomen in der Geschichte, modern, ja? Kepler, 1571 bis 1630. Galilei, 1564 bis 1642. Und dann Newton mit der modernen Physik, 1643 bis 1727. Aber es dauerte auffällig lange, bis der Mensch begann, sich wissenschaftlich, also im Rahmen universitärer Bildung, ich muss das auch wieder betonen, weil plötzlich irgendwelche Gegner werden sagen, ja, aber das gab doch schon viel, viel früher das und das und das. Ja, natürlich gab es das, aber nicht auf universitärer Ebene. Da hat der Mensch sich also sehr spät begonnen, mit dem eigenen Innenleben zu beschäftigen. Der erste moderne Psychologe war Dr. Wilhelm Wundt, 1832 bis 1920. Das war ein Arzt. Der wurde zwar Professor für Psychologie, hat aber nie Psychologie studiert an einer Uni, ja? Sondern er war als Arzt tätig und hat psychologische Forschungen gemacht und damit dann auch unterrichtet. Und zwar hat er experimentelle Untersuchungen am Bewusstsein des Menschen durchführen wollen. Er hat also ganz einfache Prozesse wie Perzeption, das heißt Wahrnehmung, ja, wie der Mensch, was von außen her kommt, wie er das wahrnimmt, hat das untersucht und auch Reaktionszeiten gemessen. Er hat eine Assoziationstheorie aufgebaut, also wie werden im Kopf Dinge miteinander verknüpft. Wenn Sie nicht wissen, was Assoziation ist, mit einem Beispiel geht es immer ringer. Wissen Sie, wie kann man Goethe mit Kupfer verwechseln? Ganz einfach. Man verwechselt so in Gedanken Goethe mit Lessing und Lessing mit Messing und Messing mit Kupfer. Ja, jetzt wissen Sie, was Assoziation ist. Ja, und das funktioniert natürlich als etwas sehr Wichtiges in unserem Denken, diese Querverbindungen, die gar nicht unbedingt zusammengehören, aber doch irgendwie eben so als Verknüpfungen ablaufen. Er hat sehr viel Introspektion betrieben. Auch wieder so ein gescheites Wort, aber ich versuche alles zu erklären. Dieser Vortrag soll verständlich sein für alle. Das heißt eigentlich in sich selber hineinschauen. Selbstbeobachtung des inneren Geschehens. Aber es ist Ihnen schon klar, wenn das Wissenschaft sein soll, das ist natürlich alles sehr subjektiv. Ja? Sie nehmen sich innerlich wieder ganz anders wahr als ich mich. Und diese Introspektion, dieses in sich hineinschauen und so sich selber innerlich beobachten, was in einem so abgeht, mit den Gefühlen, mit der Art des Denkens und so weiter, das funktioniert natürlich nur bei gesunden Erwachsenen, nicht bei Kindern. Sie wissen ja, wie das ist, ja? Der Arzt drückt ein bisschen auf den Bauch, tut das weh? Oh ja! Und das hier? Ja! Und das? Ah! Aber eigentlich sollte er nur das erste weh machen, ja? Ja, dort ist der Blinddarm. Und ja, also es ist oft sehr schwierig bei den Kindern. Man kann einfach nicht sicher sein, dass das so ist. Sie nehmen Dinge auch ganz anders wahr. Und natürlich auch bei geistig Behinderten ist es ganz schwierig, da hineinzukommen. Was geht da innerlich ab? Und wenn man das auch dann auf die Tiere übertragen will, da wird es noch schwieriger. Ja, wie kann man herausfinden, was ein Pferd so innerlich genauso empfindet, ja? Im Moment, wenn man rechts gehen will und es möchte links, zum Beispiel. Nun, Dr. Med Wilhelm Wundt hat 1873/74 ein Buch veröffentlicht, Grundzüge der physiologischen Psychologie. Man kann sagen, das ist das erste universitäre wissenschaftliche Buch über Psychologie. Aber erst 1879 in Leipzig, da hat sich der erste Psychologiestudent der Welt eingeschrieben. Das ist wirklich noch nicht lange her. Ja? Das war ein paar Jahre, bevor mein Großvater auf die Welt kam. Ja, so kurz ist diese Geschichte. Und er war der erste Psychologieprofessor in Leipzig. Und dann ging es aber sehr schnell weiter. W. James, 1842-1910, das war dann der erste Professor für Psychologie in Amerika. Er hat auch nicht Psychologie studiert, er war ein Philosoph. Aber er hat sich da hineingearbeitet und ist eben der erste Professor für Psychologie in Amerika geworden. Und so hat sich das aus diesen Anfängen ausgeweitet und entwickelt. Bereits um 1900, das ist nicht sehr lange nach dem ersten Psychologiestudent, der sich eingeschrieben hat, da ist Psychologie bereits eine etablierte Wissenschaft in der westlichen Welt. Und es gibt bereits schon ganz verschiedene Schulen, verschiedene Richtungen, die sich heftig gegenseitig bekämpfen. Die finden, die sind falsch und die finden, diese sind falsch und jene auch noch. Und was auffällt, es ist alles sehr, sehr subjektiv. Also gerade das, was man eben von den Naturwissenschaften kennt, diese Bemühung, um möglichst objektiv zu sein in der Arbeit, auch das ist nicht wirklich völlig objektiv, aber eben sehr stark objektiv und hier ist alles sehr stark subjektiv. Dieses erste Psychologiebuch, Grundzüge der physiologischen Psychologie, ist eine Verherrlichung der Evolutionslehre gewesen. Von Charles Darwin. Und wenn Sie sich mal überlegen, das erste Evolutionsbuch von Charles Darwin, dem Vater der modernen Psychologie, der modernen Evolutionslehre, Sie sehen, das ist das Problem der Assoziation, das kam raus 1859, die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Da ging es ihm um den Gedanken, die Lebewesen haben sich selber im Laufe der Zeit entwickelt, ohne Schöpfer. Aber es geht in dem Buch nur um Pflanzen und Tiere. Der Mensch wird ausgeklammert. Der Zeitgeist war noch nicht so weit. Aber ein paar Jahre später hat der Zeitgeist sich schon so entwickelt, dass 1871 das Buch erscheinen konnte, die Abstammung des Menschen. Und da sagt Darwin, mit dem Menschen ist es natürlich ganz genau gleich wie mit den Pflanzen und Tieren. Aber bereits der erste Psychologe nimmt diese Lehre auf, ein paar Jahre nachdem die überhaupt so veröffentlicht worden sind, und baut das bereits ein in seine Psychologie. Und zwar lehrte er, der Mensch sei ein hochstehendes Tier. Die Seele des Menschen habe sich aus dem Tierreich heraus entwickelt. Und Sie sehen bereits hier, Psychologie von ihrer Geburtsstunde an entwickelt sich als etwas ganz anderes als christliche Seelsorge. Zu wem gingen die Leute früher, wenn sie so schwermütig waren? Da gingen sie vielleicht zum Pfarrer, ja? Und der hat Seelsorge gemacht. Und so weiter. Aber da entsteht etwas, da spielt Gott überhaupt keine Rolle. Von Anfang an wird er eigentlich aus dieser Betrachtungsweise, obwohl sie sehr subjektiv war, ausgeklammert. Nun, das ist eine wichtige Beobachtung im Zusammenhang mit all dem, was folgen wird. Jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Richtung in der Psychologie, die Tiefenpsychologie. Nach diesen ersten Anfängen mit Wundt und anderen. Dr. Sigmund Freud, 1856 bis 1939, entwickelt eine ganz neue Psychologie, die Psychologie des Unbewussten. Sieht man, das ist bewusst ein Kontrapunkt, ein Gegensatz zu dem, was Wundt gebracht hat. Dort sollte es eine Psychologie des Bewusstseins sein. Hier betont er, nein, das ist natürlich nicht das Einzige. Das, was für den Menschen ganz wesentlich ist, ist eben gerade das Unbewusste. So war das also eine Reaktion auf die Psychologie des Bewussten, die Psychologie des Unbewussten. Sigmund Freud war Arzt, Dr. Med Sigmund Freud. Er war jüdischer Abstammung, aber ganz ohne Glauben an Gott. Er konnte mit der Tora gar nichts anfangen, mit dem hebräischen Alten Testament. Er hat sich selber so bezeichnet. Und das ist ganz ungewöhnlich für Juden, selbst wenn sie völlig liberal und agnostisch, atheistisch sind. Er sagte, dass er ein ganz und gar gottloser Jude sei. Und vielleicht noch stärker, ein hoffnungsloser Heide. Ja, Heide ist ja der biblische Begriff für jemand, der eben nicht Jude ist. Ja? Ein hoffnungsloser Heide. Zudem ist zu sagen, die Evolutionslehre übte eine starke Anziehungskraft auf ihn aus, bereits im Jugendalter. Und Freud beeinflusste die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. '85 hat er bei Charcot in Frankreich Anatomie und Psychologie Unterricht besucht und wurde dort in die Hypnose eingeführt. Und das hat er dann eben benutzt in seiner psychologischen Therapiearbeit, die Leute mit Hypnose zu behandeln. Und Sie wissen, das ist etwas, was sehr große Gefahren beinhaltet, Hypnose, denn da wird der Mensch eben in einen Zustand gebracht von innerer Passivität. Und das kann sich sehr gefährlich auswirken. Nun, er hat das benutzt zur Aufarbeitung von frühkindlichen Traumata. Trauma ist eine Verletzung, eine seelische Verletzung. Später ist er allerdings davon wieder weggekommen und hat besonders mit der Methode der freien Assoziation auf dem Divan gearbeitet. Das ist das typische, was man meint mit Psychoanalyse im Sinn von Freud. Darum sehen Sie hier einen Couch. Also, der Patient, der Klient, sagen Sie, wie Sie wollen. Der legt sich da auf die Couch und er muss einfach so Dinge sprechen, ausdrücken, ohne zu kontrollieren. Also nicht über, sich überlegen, oh nein, das ist ja unmoralisch, wenn ich das sage. Nein, er soll, was so durch ihn hindurchgeht, einfach sofort nennen. Der Psychologe sitzt da dabei. Freud liebt es gar nicht, wenn der Klient ihn beobachtete. Das konnte er gar nicht haben. Aber er hat sich mit dem Klient beschäftigt und wollte dann so aus diesen ganz unkontrollierten Äußerungen, wollte er in die Tiefen des Unbewussten des Menschen eindringen. Mit der Hoffnung, ihm zu helfen. Der Begriff der Verdrängung spielt eine große Rolle. Das müssen Sie sich vorstellen, da ist einer auf der Couch und jetzt soll er alles einfach rauslassen, ohne Filter und ohne Kontrolle. Ja, dann kommen plötzlich auch unmoralische Gedanken und Gefühle, die da rauskommen. Ja, und das sagte er eben, das ist das Problem. Die Menschen verdrängen diese Dinge, die sie eben unmoralisch anschauen und das Verdrängen, das sei ein Problem. Weiter spielte der Ödipus-Komplex im Zusammenhang mit Vaterhass eine ganz wichtige Rolle bei ihm. Er ging davon aus, dass zutiefst in einem Jungen ein Hass da ist gegen seinen Vater und auch eine Eifersucht auf seine Mutter, also die Frau seines Vaters. Ja? Und darum muss man bedenken, in seinem Denken spielen Triebe eine ganz wesentliche Rolle. Also irrationale Kräfte des Unbewussten und auch perverse Wünsche. Und mit denen wollte er sich beschäftigen. Und er dachte, dass das eigentlich ein ganz wesentlicher Motor ist, der die Menschen überhaupt in ihrem Handeln antreibt. Bis hin sogar in der Kunst. Letztlich ist Kunst aus einer Verdrängung von solchen Dingen heraus. Man kann also von einem Sexismus reden bei ihm. Für ihn war der Begriff Libido, das ist lateinisch für Lusttrieb, das war für ihn quasi der Lebenstrieb. Auf den geht alles zurück. Er sprach gerne über das Ich. Das ist meine Person, ja. Das Es. Und damit meinte er eben all diese Triebe aus dem Unbewussten heraus. Im Neuen Testament wird das in Galater 5, 18 bis 21 auch behandelt, diese Triebe im Menschen. Eine ganze Liste, können Sie mal nachlesen in Ihrer Bibel, das wird genannt die Werke des Fleisches. Ja? Und dann sprach er gerne von dem Über-Ich. Und damit meinte er in gewissem Sinn, das, was mit dem Gewissen zu tun hat. Aber er betrachtet dieses Über-Ich eben als eine Instanz, die von außen kommt und auch von der Gesellschaft, von den Eltern, von der Umwelt und so weiter. Im Römerbrief, also in der Bibel, Römer 2, Vers 15, wird darüber gesprochen, dass Gott, der Schöpfer, jedem Menschen ein Gewissen eingepflanzt hat. Sodass er weiß, zu unterscheiden zwischen Recht und Unrecht. Sogar dann, wenn er gar keine Bibel hat. Und weiß trotzdem, es ist nicht richtig, die Eltern einfach anzuschreien. Und es ist nicht richtig, wenn man einen Stammesgenossen umbringt. Ja, das Gewissen, das Über-Ich. Und was auffällt bei ihm, es gibt eine ganz starke Abwertung des Rationalen, also des Denkens beim Menschen, des bewussten Denkens. Und das führte bei ihm zu einer sehr starken Leugnung der Schuld und der Verantwortlichkeit. Dadurch entsteht eben der Gedanke, dass die Dinge abgeschoben werden können auf die Umgebung, auf die Eltern. Ist ja klar, dass man so rauskommt und diese psychischen Probleme haben muss, wenn man einen solchen Vater hat, ja, wie der ist. Oder überhaupt die Eltern, die Gesellschaft. Also hier spielt Viktimisierung eine ganz wichtige Rolle. Ich bin eigentlich ein Opfer. Dass ich so bin, wie ich bin, das ist eigentlich, weil ich ein Opfer bin. Sie sehen, in der Bibel spielt das von Anfang an nach dem Sündenfall eine wichtige Rolle. Adam sagte, das war meine Frau. Ja, das war nicht er. Und die Frau sagt, das war der Verführer. Nein, das war nicht sie. Sie wurde schließlich verführt. Dieses Abschieben, man kann sagen, die Viktimisierung, das hat begonnen mit dem Sündenfall nach der Bibel. Aber das spielt eben in dieser Psychologie eine sehr wichtige Rolle. Ganz im Sinn von Gabriel Rotstift. Das kennen nur die Eltern unter uns. Ja, das waren so Schullehrer, Bodenständige, die haben für Humor gesorgt, aber mit ein bisschen Intelligenz und Sinn dahinter. Ja, es waren eben Lehrer. Und zwar gute Lehrer. Und da haben sie gesungen von dem Hansli, der wieder eine Fensterscheibe eingeschlagen hat mit dem Ball und so weiter. Und sie sagen, der Hansli ist schon racht. Nur Dummwald, die ist schlacht. Ich hoffe, die auf dem Livestream aus Deutschland verstehen das auch. Sonst können sie ja in einem Wörterbuch nachschauen. Bei ihm, bei Freud, spielte Religion eine wichtige Rolle und Glaube, aber in dem Sinn, dass er das alles als eine Neurose von Angst betrachtete, also eine seelische Erkrankung. Wer gläubig ist, ist in seinen Augen ein kranker Mensch. Eine Neurose von Angst und Zwanghaftigkeit. So sah er Religion. In einem Brief an seinen Freund Carl Gustav Jung, da hat er einmal geschrieben, mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Interessant, er sagt, seine Lehre ist eigentlich eine religiöse Lehre. Denn der Begriff des Dogmas ist ein Begriff aus der Religion, nicht wahr? Zum Beispiel die katholische Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Dogmen durch Konzile festgemacht. Und er sagt, die Sexualität ist unser Dogma, da dürfen wir nie davon abweichen. Bitte, C.G. Jung, bleib daran. Nun, Freud hat eine enorme Wirkung gehabt auf die Entwicklung der Gesellschaft des Westens und auch auf die Moral. Freud war effektiv ein Vater der 68er Revolution, wo Millionen von Jugendlichen mit dem christlichen Abendland brechen wollten. Sie wollten eine sexuelle Revolution. Sie wollten, dass alles möglich ist auf dem Gebiet, dass es keine Hemmungen und keine Barrieren mehr gibt. Homosexualität sei einfach eine Alternative. Das war damals etwas völlig Unerhörtes. Nicht wahr? Wir leben jetzt ein paar Jahre später als 68. Aber so haben sie argumentiert und sie haben auch verlangt die Auflösung von Ehe und Familie und das Recht auf Abtreibung. Nun, solche, die Freud als, sagen wir, als Advokaten verteidigen würden, die würden sagen, aber Freud hat nie gesagt, man soll mit den sexuellen Normen brechen. Aber er hat gesagt, wer da eben verdrängt und seine Triebe in Schach hält, der wird krank. Und wer möchte denn gerne krank werden? Und so sagten sich viele Jugendlichen, wir wollen nicht krank sein. Wir wollen von dieser kranken Gesellschaft frei werden. Und das war ein wichtiger Motor bei der 68er Revolution, die das angestoßen hat, dass unsere Gesellschaft heute so weit eben das Gefüge von Ehe, fester Beziehung und stabilen Familienverhältnissen auseinanderbrechen ließ. Die vier Eckpfeiler von Sigmunds Lehre. Erstens, der Einfluss der Begierden auf das menschliche Verhalten. Die Vorherrschaft des sexuellen Triebs im geistigen Leben. Die enorme Bedeutung der frühkindlichen Erfahrung. Und da hat er eben übertrieben. Natürlich spielt das eine wichtige Rolle, was man als Kind erlebt. Und auch gerade, wie man in den ersten 3 Jahren von den Eltern umsorgt wird. Ja? Es zeigt sich, wenn Eltern ihre Kinder in der Zeit von 0 bis 3 einfach weggeben, weil sie lieber etwas anderes machen, dann ist das sehr gefährlich und wirkt sich nachweislich schädlich auf die Entwicklung des Kindes aus. Aber er hat alles auf das zurückführen wollen. Wir können nicht einfach sagen, ich bin das Opfer von dem, was da am Anfang geschehen ist. Sondern es gibt noch viele andere Faktoren. Aber er hat das so auf das sehr stark eingeschränkt. Und viertens, für die Ausformung des Erwachsenen, wenn da Verdrängung von sexuellen Trieben geschieht, das führe zu Krankheit. Das war eine wichtige Säule in seinem Denken. Nun ist es interessant, irgendwie hängt das mit seiner Biografie zusammen. Er hat einen ganz strengen Vater. Und er war alt. Der war so für ihn ziemlich alt. Denn die Mutter war ja 20 Jahre jünger. Schön und blitzgescheit. Und er war das Lieblingskind von 7 Kindern. Und jetzt versteht man Ödipus-Komplex. Da greift er ja auf die Mythen der Griechen zurück. Ödipus hat in der Mythologie, ohne es zu wollen, seinen Vater umgebracht. Er wusste es nicht, dass das sein Vater ist. Und hat dann, ohne es zu wissen, seine Mutter geheiratet. Ja? Und darum sagt, das ist eigentlich das zutiefst im Menschen verankerte Problem. Er hat eine Psychologie des Vaterhasses aufgebaut. Und das sollte für das Denken und Empfinden des 20. Jahrhunderts ganz, ganz wesentlich sein. Und dann kommt dazu eben die Evolutionslehre, habe ich schon gesagt, hat ihn stark geprägt. Überhaupt der Materialismus, es gibt keinen Gott, die letzte Realität ist Materie. Und auch ein Mystizismus, das haben wir gesehen im Zusammenhang mit Hypnose. Und die besondere Schwäche seiner Psychologie ist Reduktionalismus. Dieses Wort sagt, alles, die Realität wird runtergeschoben auf ein paar Faktoren. Man reduziert auf ein paar wenige Faktoren und das ist nicht der Realität entsprechend. Also, er vereinfacht alles im Extremsten, muss man sagen. Und man kann sagen, das war keine Wissenschaft, was er betrieben hat, sondern es war eine atheistische Religion mit Dogmen. Und der Erfolg der Freud'schen Psychologie im 20. Jahrhundert bestand besonders in der lebensanschaulichen Anziehungskraft. Viele Leute haben sich so anziehen lassen. Heute hört man das nicht mehr so. Ja? Also wenn Sie auch mit Psychologen heute sprechen, viele haben eine tiefe Verachtung für Freud und sagen, ja, diesen Unsinn glauben wir gar nicht mehr. Ja, okay. Aber wenn man ein bisschen älter ist und erlebt hat, wie das noch vor 40 Jahren und vor 50 Jahren war, da habe ich schon gesehen, was Freud für einen Einfluss hatte auf meine Lehrergeneration, ja, die lebten noch in diesen Dingen und dachten, das ist die Wahrheit. Nun, aus der Freud'schen Lehre haben sich im Laufe der Zeit etwa 36 Sekten abgeleitet, die dann auch sich gegenseitig bekämpft haben. Also ein ganz interessantes Phänomen, ja, weil ich gesagt habe, das hat sehr viel Religiöses an sich. Interessant ist, was Jay Adams, ein bewährter Seelsorger in den USA, über die Lehre von Freud geschrieben hat. Zitat: Wenn Freuds Auffassung richtig wäre, nämlich dass immer dann eine Schwierigkeit entsteht, wenn das Es, ja, das Triebhafte, durch ein allzu strenges Gewissen oder Über-Ich verdrängt wird, dann müsste unsere Zeit in Wirklichkeit eine Zeit weit verbreiteter geistiger Gesundheit sein. Denn unsere Zeit ist nicht durch Verdrängung, sondern durch Nachgiebigkeit gekennzeichnet. Wenn der Freudianismus wahr ist, müssten die am meisten unmoralischen oder noch eher die am meisten amoralischen, die sagen, muss ich gar nicht fragen, ist das recht oder unrecht, die am meisten amoralischen Menschen die gesündesten sein, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, viele Menschen, die sich eben auf diese Art des Denkens eingelassen haben und auch den Bruch der 68er mitgemacht haben, viele Menschen sind daran in unserer Gesellschaft zerbrochen und sind Ruinen geworden. Und sie brauchen Hilfe. Und glücklicherweise gibt es auch Hilfe. Nun, Freud war ein wichtiger Tiefenpsychologe, aber daneben C.G. Jung, ein Schweizer. Aus dem Thurgau. Bei ihm spielen okkulte Phänomene eine ganz zentrale Rolle. Für ihn war wichtig, eben wichtiger noch als für Freud, Traumanalyse. Antike Mythen der alten Griechen und auch anderer Völker waren für ihn ganz wichtig. Und auch psychotische Fantasien, wir würden sagen, also geistig kranke Fantasien. Er unterschied zwischen dem persönlichen und dem kollektiven Unbewussten. Und mit dem kollektiven Unbewussten meinte er, es gäbe einen psychischen Erfahrungsschatz, den eigentlich die ganze Menschheit miteinander teilt. So gewisse Archetypen, also Symbolvorstellungen, die man bei allen Menschen in der ganzen Welt finde, die angeboren sind in der Seele. Viele Psychologen haben gesagt, das stimmt nicht, wir können das nicht nachvollziehen, dass das überall so der Fall ist, wie er das gesagt hat. Aber eben diese Archetypen, diese Symbole im Innern des Menschen waren für ihn sehr wichtig und er sagte, durch Spiritismus, also Kontakt mit der Geisterwelt, könne man das ganz besonders erfahren. Bei ihm war das sogar so, dass er mit Archetypen in sich sprechen konnte, wie mit Personen. Aus biblischer Sicht würde man sagen, das ist das Phänomen von Besessenheit, wie das auch in den Evangelien immer wieder beschrieben wird. Aber das war für ihn so wichtig, denn er kam aus einer Familie, die ganz stark durch den Spiritismus gezeichnet war. Und es gibt eine Biografie, die ganz ausführlich seine furchtbaren inneren Kämpfe beschreibt, die er hatte. Also schreckliche Erfahrungen hat er gemacht und schreckliche Kämpfe, die damit zusammenhängen. Also für ihn waren Religionen, Mythen, Märchen, Fantasien waren eben für ihn sehr, sehr wichtig. Und die Kritik an dieser Art von Psychologie, auch da haben wir es mit Reduktionalismus zu tun. Alles wird einfach reduziert auf seine persönlichen okkulten Erfahrungen. Jetzt noch ein dritter, wichtiger Vertreter der Tiefenpsychologie, Alfred Adler, 1878 bis 1937. Dieser Mann litt unter Minderwertigkeitskomplexen. Und darum spielt dieser Begriff eine ganz zentrale Rolle in seiner Psychologie. Aber das hing wieder zusammen mit ihm selber. Das war sein persönliches Problem. Er betrachtete sich als äußerlich völlig unattraktiv. Und er stand so im Schatten seines älteren Bruders. Aber schauen Sie, ich habe kein copyrightfreies Bild von Adler gefunden, sonst hätte ich ihn eins vorgestellt. Aber der sieht mehr als okay aus. Also aus meiner Sicht, ja. Ich verstehe überhaupt nicht, dass er ein Problem hatte mit sich selber. Und dann eben, er war ständig im Schatten seines älteren Bruders. Aber wissen Sie was? Wer weiß noch was von seinem älteren Bruder? Wenn jemand bekannt ist, dann ist es Alfred Adler. Ja? Übrigens auch wieder ein jüdischer Name. Interessant, ja. Also auch hier muss man sagen, Reduktionalismus. Natürlich das Problem von Minderwertigkeitskomplex. Das ist ein Problem, das ist da. Und bei manchen Menschen ist das eben wichtiger, mehr im Vordergrund. Und andere haben vielleicht das Problem von Überlegenheitskomplex. Ja? Ja, in 1. Korinther 12 wird im Neuen Testament genau dieses Problem, dass einer meint, ja, wenn ich bin, dann braucht es die anderen Gaben nicht mehr. Und der andere denkt, ja, weil ich nicht das bin, dann bin ich eigentlich nichts. Ja? Aber nicht alle unsere seelischen Probleme haben mit diesem Problem etwas zu tun. Die Realität ist viel, viel weiter. Also auch da das Problem von Reduktionalismus. Und Sie sehen, ganz besonders hängt das immer zusammen, was ein Psychologe bei sich selber beobachtete. Da ist eine Gefahr, das zu generalisieren für alle anderen. Ja? Jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Schule. Behaviorismus heißt das. Das hängt zusammen mit Behavior, Verhalten. Und zwar ist da ganz besonders wichtig John Watson, 1878 bis 1958. Er selber war geprägt von den Russen Ivan Pavlov und Wladimir Michailowitsch Bechterew. Die haben in Russland da schon sehr in dieser Richtung ganz stark geforscht. Und Watson wollte strikt empirisch sein. Also empirisch bedeutet, man macht Experimente und untersucht diese Experimente möglichst objektiv. Nicht mehr dieses subjektive in sich hineinblicken, ja, wie schon ganz am Anfang der Psychologie, oder eben dieses Grübeln in der Tiefe der Seele bei Freud. Nein, er wollte objektiv arbeiten. Und er lehnte den Begriff Bewusstsein ab. Das sei noch so ein unwissenschaftliches Relikt, Überbleibsel aus der Vergangenheit. Der Mensch sei im Prinzip einfach eine von Reflexen gesteuerte Maschine. Und er hat da so eine Reizreaktionstheorie aufgestellt, hat Laborexperimente gemacht und nicht eben diese subjektive Introspektion, Selbstbeobachtung im Innersten. Diese Psychologie ist reinster Materialismus. Das sind also psychische Erscheinungen, werden hier angeschaut als 100% einfach physikalische Prozesse. Wir sind eine biochemische Maschine und die reagiert auf Lichtreiz, ja? Und auf Schall, jetzt nicht bei mir, aber bei Ihnen, ja, im Moment, und so weiter. Und die Basis dieser Lehre war die Evolutionslehre. Er sagte, menschliches Verhalten ist von den Tieren ableitbar. Und er leugnete angeborene Charaktereigenschaften und Kapazitäten. Und daraus kommt auch das Denken, im Prinzip könnte man aus jedem Kind einen Yehudi Menuhin machen. Man muss nur die guten Umstände haben, muss ihn fördern und so weiter. Aber die Erfahrung hat gezeigt, das stimmt nicht. Es braucht noch etwas mehr, um einen Yehudi zu werden. Und also Leugnung angeborener Charaktereigenschaften und Kapazitäten. Und in den 20er Jahren war diese Lehre ganz besonders populär in den USA. Und das ging so bis in die 1950er Jahre. Und jetzt sehen Sie, also als Zusammenfassung, Zwischenzusammenfassung. Wir haben Wundt kennengelernt am Anfang mit seiner Bewusstseinslehre. Dann Freud mit der Lehre des Unbewussten. Und jetzt Watson, da geht es nur um die Lehre des Verhaltens, ja? Es entwickelte sich daraus der Neo-Behaviorismus. Also Neo heißt einfach neu. Also es war Burroughs, Frederick Skinner, 1904 bis 1990, der hat das, was Watson getrieben hatte, weitergeführt. Er sagte, Watson war viel zu extrem. Und dieser Skinner wurde ganz berühmt durch seine Rattenversuche. Ja, Ratten, ihn wird essen vorgestellt und dabei klingelt die Glocke, ja, und so trainiert er die und mit der Zeit kann er, ja gut, wenn die Nahrung schmecken, dann läuft das Wasser im Mund zusammen, wie bei den Tieren. Und mit der Zeit sah er, wenn man nur die Glocke klingeln ließ und kein Essen hinstellte, lief das Wasser auch zusammen. Ja. Also, er sagte, diese Rattenversuche helfen uns, den Menschen besser zu verstehen. Und Ratten sind bereit, etwas zu lernen, wenn sie dadurch ihre Situation verbessern können. Sagen Sie, was zu fressen kriegen. Ja? Und so sei das im Prinzip auch mit den Menschen. Den Menschen können wir auch ebenso trainieren. Und er sagte auf der anderen Seite, Bewusstsein existiert. Also Watson war zu extrem. Es gibt schon ein Bewusstsein. Aber der Mensch wurde bei ihm gesehen als ein dressierter Hund oder eben eine dressierte Ratte. Und weiter sagte er, nicht alle psychischen Vorgänge sind Reaktionen auf äußere Reize. Das war zu extrem bei Watson. Also er sagt, es gibt wirklich auch Prozesse so im Innern des Organismus, die nicht mit dem Äußeren zusammenhängen. Aber weiterhin ist Tabu in dieser Psychologie Gott. Also überhaupt nicht diskussionswürdig. Glaube, was ist das? Eine biochemische Maschine, die glaubt. Liebe, oh. Kreativität, ja, Das ist eben schon mehr als eine Ratte, die, bei der das Wasser zusammenläuft. Und höhere Werte, das hat da irgendwie gar keinen Platz. Kritik am Behaviorismus kann man so auf den Punkt bringen. Es ist ein extremer Reduktionalismus. Auch da wird die Realität einfach auf wenige Dinge reduziert. Behavioristen haben fast nur ein Auge für physische Stimulation, Lichtstrahlen, Schallwellen, Wärmestrahlen, Materieteilchen, die auf Druck, Tast und Riechsinn wirken. That's it. Nun, Sie verstehen, das hat natürlich wieder eine Gegenreaktion ausgelöst. Sie sehen also in der ganzen Geschichte, es gibt etwas und dann wieder ein Gegen-was und dann wieder ein Gegen-was. Und so wurde in der Geschichte der Psychologie, da wurden fortlaufend die Argumente geliefert, um die verschiedenen Lehren zu beurteilen und auch kritisch anzuschauen. Und nun kommt ein neues Kapitel. Das nennt man Third Force. Auf gut Deutsch nicht dritte Kraft, sondern dritter Weg. Nebst Tiefenpsychologie, ja, wir gehen jetzt vom 20. Jahrhundert aus, nach den Anfängen von Wundt, Tiefenpsychologie, und da in Amerika der Behaviorismus. Ist eigentlich ein Kontrast zwischen Europa und Amerika, kann man sagen. Ja? Und jetzt kommt the third force, und das ist eher eine psychologisch bestimmte Lebensanschauung als eine experimentelle Wissenschaft. Seit den 50er Jahren wird das so populär unter dem Begriff humanistische Psychologie. Aber humanistisch, das geht jetzt zurück auf Homo, Mensch, will hier nicht sagen, das hat was mit Humanismus und Renaissance und so zu tun, ja? Sondern humanistisch bedeutet hier, ist eine Psychologie des Menschen. Und zwar nicht nur des kranken Menschen. Ja, diese Leute, die diese Richtung gebracht haben, die haben kritisiert. Früher hat man sich in der Psychologie eigentlich ständig mit den Kranken beschäftigt. Und denen, die wirklich eine große Schwierigkeit hatten. Aber eigentlich sollte sich Psychologie mit dem Menschen schlechthin beschäftigen. Ja, natürlich. Und darum humanistisch. Es geht also nicht nur um den Kranken, sondern überhaupt um den Menschen. Auch um den gesunden Menschen. Und ganz wichtig ist hier Abraham Maslow, 1908 bis 1970. Er stammte aus einer jüdischen Familie, und zwar sozialistischen Familie. Interessant, wieder ein Jude. Und zwar ein liberaler Jude, ganz wichtig. Ja? Kein Tora-gläubiger Jude. Er war selbst ein utopischer Sozialist. Und für ihn waren Tierversuche ein Problem. Ja, also Motivation beim Lösen von Problemen, das hat man mit den Tierversuchen versucht darzustellen. Die Behavioristen können Faktoren wie Neugier, Einsicht gar nicht richtig einordnen. Ja, für sie sind das ebenso Reaktionen. Aber die sagen, es gibt Neugier, es gibt auch neue Einsichten. Und wir sind nicht einfach nur so Reaktionsmaschinen. Und darum hat sich Maslow ganz bewusst vom Behaviorismus und von der tiefen psychologischen Analyse abgewandt. Kritik am Behaviorismus sah so aus. Behaviorismus erklärt nicht abstraktes Denken, auch nicht das Phänomen von Religion, Kunst, das Sprechen. Und man sagt ja, im Zentrum steht eigentlich das Tier, die Ratte und der Hund. Aber uns geht es um den Menschen, darum humanistische Psychologie. Kritik an tiefen Psychologie, man kann nicht alles auf infantile, also kindliche Konflikte zurückführen. Und eben im Zentrum steht ja da der kranke Mensch. Aber wir wollen den gesunden Menschen anschauen. Und da wird der Begriff der Selbstverwirklichung ganz wichtig. Und zwar hat Maslow gelehrt, der Mensch hat zuallererst Grundbedürfnisse. Er muss Nahrung bekommen, Wasser und Schlaf. Und wenn das nicht gesichert ist, dann interessiert er sich nicht so sehr für weitere Dinge. Schon gar nicht für Selbstverwirklichung. Ja? Wer kein Wasser hat und kein sauberes Wasser und genügendes Essen, ja, der interessiert sich nicht für Selbstverwirklichung. Das ist ja klar. Aber er sagt, wir müssen das sehen wie eine Pyramide. Ganz unten, da ist eben dieser Bereich der Grundbedürfnisse. Und wenn die einmal gestillt sind, dann geht es einen Schritt höher. Dann ist der Mensch interessiert, Sicherheit zu bekommen, Gewissheit, Schutz vor Gefahren, ein geregeltes Einkommen. Ja, aber wenn man gar nichts zu essen hat, dann geht es aber gar nicht um die Frage, ob man da jetzt diese Stelle bekommt oder nicht. Ja? Man ist froh, wenn man überhaupt was zu essen hat. Aber wenn Sicherheit da ist und Gewissheit, dann entstehen wieder neue Bedürfnisse. Und da geht es weiter auf der Pyramide. Dann möchte der Mensch auch Liebe erfahren in seiner Umwelt und auch Geborgenheit. Er möchte in einer Gruppe aufgehoben sein. Ja, und wenn das erfüllt ist, dann kommt es dazu, dass er in der Gruppe auch anerkannt sein will. Das ist der nächste Schritt. Ja? Aber wenn einer überhaupt abgelehnt wird von seiner Umwelt, ja, dann geht es ihm überhaupt mal zuerst darum, dass er überhaupt angenommen wird von anderen. Und dann sagt Maslow, und wenn er die Anerkennung hat, dann beginnt der Mensch nach dem Höchsten zu streben. Selbstverwirklichung. Und Sie wissen, wie stark das unsere Gesellschaft geprägt hat, dieses Denken. Und auch das Ellbogendenken. Gerade auch im Beruf, ja? Man ist bereit, je nachdem, wirklich die anderen runterzukriegen, damit man selber diesen Platz bekommt. Wir kommen jetzt zu einem ganz neuen Abschnitt in der Geschichte, und zwar mit dem Abschnitt der kognitiven Psychologie. Kognitiv, das meint das, was mit dem Denken verbunden ist. Wir haben gesehen, am Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren die Zentren der Psychologie in Deutschland, Österreich, in Europa und andererseits in den USA, in Amerika. Es gab nun eine Wende. Ab 1933 mit der Machtübernahme von Hitler führte das dazu, dass eben viele Akademiker fliehen mussten. Und viele gingen nach Amerika. Auch gerade viele jüdische Akademiker flohen nach Amerika. Und das hatte zur Folge, es gab eine ganz starke Verlagerung der Psychologie nach den USA. Das hat natürlich die universitäre Diskussion angeregt und führte zu gegenseitigen Beeinflussungen. Lange war das so, in Amerika machte man das, in Europa das. Ja? Und durch Hitler kam es zu diesem Zusammenführen in Amerika. Und nun ist ganz wichtig, Ulrich Neisser. In Amerika nannte er sich Ulrich Neisser. 1967 gab er das Buch heraus, zuerst in Englisch natürlich, und dann ist es Deutsch erschienen, etwas später, Kognitive Psychologie. Und da erklärt er, der Mensch besteht nicht nur aus Trieben und Reflexen. Ja, Tiefenpsychologie, Behaviorismus. Es gibt auch Denken, Kombinieren, Erfassen von Zusammenhängen, Kreativität und so weiter. Also das, was auch schon die Leute mit der dritten Kraft, ja, mit dem dritten Weg betont haben, aber hier wird das Denken noch mehr betont. Und natürlich als Gegenreaktion auf Freud, der das Denken wirklich vernachlässigt hat und alles nur als Triebe gesehen hatte. Und natürlich hatte auch die Beobachtung von Freud schon auch gewisse Dinge richtig beobachtet. Das ist ja in all diesen Schulen zu sehen. Dinge wurden richtig beobachtet und dann wird eine Ideologie darüber gebaut, ja, alles wird reduziert und so weiter. Aber es ist natürlich schon auch interessant zu sehen, dass der Mensch eben nicht nur einfach denkend ist, sondern dass die Triebe wirklich eine Rolle spielen. Man hat untersucht, wie groß ist der Anteil von Rauchern bei üblichen Leuten in der Gesellschaft und dann, wie ist das bei den Ärzten? die in ihrem Studium jahrelang gelernt haben, wie schädlich, wie schlimm Rauchen ist und welche furchtbare Bindung daraus entsteht. Aber es ist so, der Prozentsatz ist ungefähr gleich bei den Ärzten. Das heißt also, die Intelligenz ist gar nicht unbedingt so steuernd. Ja? Die Triebe spielen eben schon eine wichtige Rolle. Aber Freud hat natürlich total übertrieben. Das Denken spielt eben auch eine wichtige Rolle. Und das hat Ulrich Neisser sehr betont. Wegbereiter seiner Psychologie waren schon die früheren Gestaltpsychologen. Die haben sich beschäftigt, zum Beispiel auch, wie erkennt der Mensch Muster, ja, und interpretiert nur so angedeutete Muster. Das hängt eben mit dem Denken und Kombinieren zusammen. Wie Tolman, Kurt Lewin, Christian Ehrenfels, Kurt Kafka. Und so war also dieser Ansatz von Ulrich Neisser, dass das Denken wieder zu betonen, eigentlich eine sehr wichtige Sache. Das hat etwas sehr Wichtiges reingebracht. Und übrigens, in diesem Bereich sind die berühmten Intelligenztests anzusiedeln. Ja? Wo man untersucht, wie denkt ein Mensch, wie kombiniert er und so weiter. Das hängt eben stark zusammen mit kognitiver Psychologie. Nun, ich habe Ihnen gesagt, jetzt habe ich ein Problem. Die nächsten 40 Jahre, wie soll ich die darstellen? Und zwar, ist es so, dass da eine extreme Vielfalt entstanden ist. Und ich werde Ihnen gleich noch erklären, warum diese Vielfalt entstanden ist. Es ist so richtig eine Bombe geplatzt in der Psychologie, ab den 1950er Jahren. Und dann platzte man auch in den weiteren Jahren noch mehr Bomben, bis in die 1980er Jahre. Ich werde gleich davon sprechen. Und das hat die Psychologie total verändert. Das hat die ganze Landschaft durcheinander gebracht. Ich zeige, was dahinter steckt. Aber ich will Ihnen jetzt einfach sagen, so ab 1980 bis heute hat sich die Psychologie natürlich wieder weiterentwickelt. Und da spielt unter anderem der Konstruktivismus als philosophischer Ansatz eine ganz wichtige Rolle. Und den hat besonders Jean Piaget in die Psychologie eingeführt. Jean Piaget, ein Schweizer aus Genf, war übrigens ein Wunderkind. Der hat schon als Kind biologische Aufsätze geschrieben und wurde innerhalb von Jahren eine anerkannte Fachperson in Biologie. Ja? Und hat doktoriert, wahrscheinlich schon mit 21 Jahren. Und dann hat er sich eben auch mit Psychologie beschäftigt und hat da sehr, sehr viel Einfluss gehabt und hat den Konstruktivismus stark vertreten. Das ist eine philosophische Sicht, die sagt letztlich, es gibt keine objektive Wahrheit. Und zwar bedingt durch unsere unterschiedliche Wahrnehmung, da konstruiert eigentlich jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit. Also es gäbe gar nicht die Wirklichkeit, sondern der Mensch konstruiert die Wirklichkeit selber durch das, wie er das persönlich aufnimmt. Und dadurch, sagt er, gibt es auch gar nichts Absolutes. Und auch in der Wissenschaft. Er wollte sogar das Empirische, so sehr objektive Forschen in der Naturwissenschaft, wollte er eigentlich auch in Abrede stellen, ist auch ganz subjektiv. Wahrheit gibt es gar nicht. Denn jeder konstruiert seine eigene Welt. Und diese Philosophie sagt auch, der Reichtum besteht eben gerade darin, dass es so viele verschiedene Auffassungen gibt. Und man nicht sagen kann, das ist richtig und das ist wahr, sondern so viel bereichernde, unterschiedliche, aber niemand kann Anspruch erheben auf Wahrheit. Ja, an dieser Stelle, Pilatus fragte, was ist Wahrheit? Und das Wort Wahrheit auf Griechisch, Pilatus sprach Griechisch zu Jesus Christus, ist Aletheia. A ist das Wort für nicht, ja, wie unnormal, anormal. nicht tonal in der Musik, atonal. A, Letheia. Letheia kommt von Letos, verborgen. Also Wahrheit ist die Darstellung der Dinge so, wie sie sind, ohne dass eine Decke darauf liegt. Nun, der Konstruktivismus sagt, es gibt nicht die Realität, sondern jeder konstruiert sich so selber seine eigene Realität. Und Sie sehen, wie stark das auch das Christentum beeinflusst hat. Dieses postmoderne, man könnte sagen, agnostische evangelische Denken, es gibt nicht die absolute Wahrheit, der denkt so, der so, der so. Und das ist gerade der Reichtum dieser verschiedenen Ansichten. Ja, da ist man sehr stark letztlich von solchen philosophischen Richtungen beeinflusst, ohne es vielleicht zu wissen. Und nebst Konstruktivismus spielt dann auch die Systemtheorie eine wichtige Rolle. Man sah die Notwendigkeit, man sollte die Dinge nicht nur psychologisch betrachten, sondern sollte die Biologen beiziehen und auch noch, natürlich immer auch die Ärzte mit der Psychiatrie und eben dann auch die Neurologen, also die Ärzte mit Spezialisierung in Neurologie, alles Mögliche zusammen, so kann man eben viel mehr zu besseren Ergebnissen kommen. Interdisziplinäre Betrachtungsweise. Und dann die Begriffe wie Kybernetik, Selbstregulierung, Willenspsychologie wurde sehr wichtig. Dann auch die Netzwerktheorie. Man sah, das Leben ist nicht einfach ein Mensch, sondern der ist ja vernetzt mit der Familie, mit der Verwandtschaft, mit den Leuten im Beruf. Und wir müssen all diese Wirkungsgefüge auch mit berücksichtigen. Leute, die sehr wichtig waren da in dieser weiteren Entwicklung, waren Noam Chomsky. Den kennen die meisten als Linguisten. Der war ja nicht ein Psychologe. Aber der hat enorm die Psychologie beeinflusst. Noam Chomsky, übrigens auch ein Jude. Jean Piaget, habe ich schon gesagt, und Ulrich Neisser. Nun, das hat dazu geführt, heute ist man nicht mehr schulgläubig. Also ich bin ein Freudianer. Nein, ich bin ein Anhänger von C.G. Jung. Nein, also was Skinner geleistet hat, das ist ja wirklich toll, so richtig objektiv, ja? Nein, es ist heute so wie ein Selbstbedienungsladen. Es gibt ja nicht die wahre Richtung, aber man muss eben kombinieren und suchen, wie könnte man die Wirkungsweise einfach optimieren, ganz individuell angepasst für eine einzelne Person. Und darum, wenn man heute eben Psychologie studiert oder in Lehrer, Krankenschwester und so weiter, überall hat man das Fach Psychologie, nicht wahr? Und da wird dann nicht eine bestimmte Richtung angeboten, sondern einfach alles. Und man kann daraus wählen, und zwar eben, weil es keine absolute Wahrheit gibt, Konstruktivismus, jeder kann suchen, was er will. Nun, all diese verschiedenen Richtungen haben eben Therapien hervorgebracht. Ich habe gesagt, ich werde die Geschichte der Therapie nicht beschreiben, weil eben ich nur einen abendfüllenden Vortrag halten kann und nicht eine Serie. Aber die Frage stellt sich eben aus praktischen Gründen sehr stark. Und jetzt, was ist der Nutzen von all diesen Richtungen und diesen Forschungen? Für das Praktische. Welche Therapie ist die beste? Und das hat man sich eben in der Psychologie seit Jahrzehnten gefragt. Es ist so, heute gibt es etwa 400 verschiedene Therapierichtungen. Und da muss man sich fragen, nützen sie etwas? Und wenn ja, welche nützt am meisten? Und das war eine Bombe. Dieser Hans-Jürgen Eysenck, ja, er wurde geboren in Berlin, aber hat dann seine Karriere gemacht in England. Der hat 1952 eine Studie veröffentlicht mit dem Titel The Effects of Psychotherapy, also die Wirkungsweise, die Resultate der Psychotherapie. Und es geht da um eine Untersuchung von bereits bestehenden Studien über behandelte Menschen und nicht behandelte Menschen, die seelische Probleme hatten. Und er kam zum Schluss, 2/3 werden nach 2 Jahren sowieso wieder gesund. Da geht es natürlich jetzt um Dinge wie Depression zum Beispiel. Oder es gibt eine starke Besserung nach 2 Jahren. Und er sagte, es gibt keinen Beweis dafür, dass Psychotherapie etwas nützt. Wow, ein Psychologe von Rang und Namen, Asenk ist nicht irgendjemand, sagt sowas. Das war natürlich unerhört. Muss man sich vorstellen, das stellt ja alles in Frage, was man da ein Leben lang geleistet hat und studiert hat. Und das hat man natürlich nicht so akzeptiert. Und man hat natürlich dann auch einiges herausgefunden, was Asenk nicht beachtet hatte. Und so war dann ganz wichtig, dieser Streit ging bis in die 60er Jahre weiter. Und da kommt Alan Eric Bergin. Und der macht wieder eine Untersuchung und sagt, aber viele von diesen angeblich unbehandelten Personen, die waren doch behandelt. Die gingen zwar nicht zu einem Psychologen, aber da hat einer zum Beispiel mit dem Lehrer gesprochen. Lehrer sind ganz wichtig. Dass die eben ein Auge haben für die Schüler und für Nöte, Schwierigkeiten, die da sind und zur Verfügung stehen. Ja, die sind zum Lehrer gegangen mit ihren Problemen. Oder im Verwandtenkreis, ein Onkel, der so eben sich einfühlen kann und Rat geben kann. Oder gute Freunde, mit denen man die Dinge bespricht. Oder ist einem zum Priester gegangen. Oder zum Prediger oder zum Arzt. Ja, und Bergin sagt, diese Leute waren behandelt, aber Asenk hat diese als unbehandelt betrachtet. Ja, er sagte, die gingen nicht zum Psychologen. Ja, und sagte, also es ist eigentlich kein Unterschied zwischen denen, die zum Psychologen gegangen sind und denen, die nicht zum Psychologen gegangen sind. Aber, sagt Bergin, die gingen aber oftmals eben schon zu Leuten, die mit ihnen gesprochen haben. Alan Bergin kommt dann 1971 in einer Veröffentlichung zum Schluss, insgesamt haben aber Therapien einen mäßigen Nutzen. Das ist eine Bombe, ja. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Sie müssen wissen, die Geschichte geht weiter. Und dann stellt er auch noch fest, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Leuten, denen geht es nach der Therapie schlechter als vorher. Das ist ein kleinerer Teil, heute sind das vielleicht 10%. Aber die gibt es auch. Aber die Frage ist, woran liegt das? Und das muss man durchaus auch noch anschauen. Der Kampf geht weiter, der Streit geht weiter. Und dann gibt es eine ganz umfangreiche Studie zur Nützlichkeit aus dem Jahr 1980 von Mary Lee Smith, Jean V. Glass, Thomas I. Miller. The Benefits of Psychotherapy. Die haben sich mit Zehntausenden von Personen beschäftigt. Also eine richtige Riesenstudie, ja, über bereits bestehende Studien. Und sie kommen zum Schluss, Therapien haben einen Effekt. Also es bringt was. Kann nicht sagen, was da Asenk gesagt hat, das bringt eigentlich gar nichts. Aber sie stellen fest, keine Therapie ist besser als die andere. Also wenn einer sagt, ja, Freud, das ist es. Nein, C.G. Jung, das ist es. Nein, diese Richtung. Nein, hat nichts zu tun mit diesen Spezialansichten. Aber Therapie bringt etwas und man kann nicht sagen, die ist jetzt grundsätzlich besser als die. Drittens, die Art der Ausbildung des Therapeuten ist unwichtig. Das ist wieder eine Bombe. Es kommt gar nicht so darauf an, ob er jetzt einen Master hat oder nur einen Bachelor. Ja? Und dann sagen sie, die wirklich heilsamen Faktoren liegen nicht in den psychologischen Theorien. Ja, aber wenn nicht in der Theorie von Freud mit der Couch und dem Grübeln, ja, in der Vergangenheit oder eben nicht da in der Anstrebung von Selbstverwirklichung bei dem dritten Weg, woran liegt es denn? Und das hat später wieder ein ganz führender Psychologe dargelegt, Jerome David Frank. 1909 und 2005 ist er verstorben. Und er hat herausgearbeitet, 6 Punkte sind ganz, ganz wichtig. Eine Beziehung. Da ist jemand mit Schwierigkeiten und er geht zu einer Person, um mit ihr zu sprechen, aber da muss eine Beziehung da sein. Eben zum Beispiel beim Lehrer als eine Vertrauensperson. Oder sagen wir bei den Eltern als Vertrauenspersonen oder eben beim Psychologen. Eine Beziehung muss da sein. Und zweitens, es ist wichtig, dass eine Theorie da ist. Er sagt nicht so wichtig, welche Theorie, aber eine Theorie. Das heißt, aber jetzt wichtig, es geht darum, dass man das, was jemand erlebt, in einen größeren Zusammenhang stellen kann. Nur schon, dass man sagen kann, ja, wissen Sie, Sie sind gar nicht komisch. Diese Schwierigkeit haben viele andere auch. Und das ist oft so, dass mit diesen Erlebnissen kann so etwas ausgelöst werden. Aha, ich bin gar nicht so komisch. Ja, und darum, das in einen größeren Zusammenhang stellen, Erklärung bringen, warum kann das so sein? Und das hat man so viel beobachtet, das hilft. Und dann drittens, Information. Also der berät, er muss eben Informationen geben. Ja, das habe ich schon bei so und so vielen Leuten auch erlebt. Und als ich dann das und das geraten habe, das hat wirklich eine Verbesserung gebracht. Aha, der Patient wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man das machen könnte. Ja? Zum Beispiel hat eine Studentendepression und dann muss man informieren, Schlafen ist ganz wichtig. Und ein regelmäßiger Lebensstil, auch gesund essen, normal essen, ja? Essenszeiten haben, nicht einfach so, ja? Ja. Und da muss man Information geben. Aha, das ist deswegen. Und viertens, sagte Frank, die soziale Position des Therapeuten ist wichtig. Also es ist wichtig, dass der sich beraten lässt, dass er hinaufschaut zu der Person. Also eine Person, die eben auch Informationen geben kann, die er nicht hat. Der Hilfesuchende. Und dann der Erfolg des Patienten. Nicht wahr? Man muss sich vorstellen, 2 Wochen später trifft man sich wieder. Jetzt, wie geht's? Mit eben besser schlafen? Ja, doch, deutlich besser. Schon ein bisschen besser, ja? Siehst du, es hat schon was gebracht. Jetzt machen wir auf dieser Schiene weiter und wir berücksichtigen auch noch das und das. Also der Erfolg macht Mut zum Weitergehen. Und dann sagt er sechstens, Katharsis, das heißt Reinigung. Also man muss, um nochmals auf diesen Studenten zurückzukommen, ist einfach ein sehr einfaches Beispiel, ja? Es gibt auch ganz komplizierte Sachen. Aber ein einfaches Beispiel, und da kann man sagen, siehst du musst deinen Lebensstil ändern. Und du darfst nicht mehr so leben wie vorher. Also der Hilfe sucht, muss bereit sein, in seinem Leben auch Dinge zu ändern. Und nicht denken, ja, das ist so toll, als Student ist man ungebunden, man kann machen, was man will. Und ja, ja. Und dann hat man eben die Probleme. Und darum ist auch Katharsis sehr, sehr wichtig. Und nun, weiter hat man dann aber auch festgestellt, in noch weiteren Studien, es kommt auch sehr stark auf den Therapeuten an, wie der mit den Leuten umgeht. Also es gibt Therapeuten, die haben sehr, sehr wenig Erfolg und andere haben viel mehr Erfolg. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, wer kein freundliches Gesicht hat, soll auch keinen Laden aufmachen. Und das ist so. Wenn der Patient merkt, man geht auf ihn ein und begegnet ihn auch mit einer Freundlichkeit und einer Achtung, ja, und eben auch ein Lächeln und so weiter, das hilft enorm. Also jemand, da weiß man nie recht, was denkt er von mir und denkt dann, ich bin ein bisschen komisch und so. Nein, man hat sogar herausgefunden, Therapeuten sind gefährlicher als ihre Methoden. Und man hat auch herausgefunden, es ist sehr wichtig, dass der Therapeut ständig sich auch verbessern will. Und den Patienten fragt regelmäßig, wie war jetzt das letztes Mal? Und hätten Sie einen Vorschlag, was ich jetzt von meiner Seite noch anders machen könnte? Das ist überraschend, ja, dass jetzt der da eine, ja, ich würde sagen, sie hätten vielleicht nicht so viel mich sprechen lassen müssen, sondern ich hätte es lieber gehabt, sie hätten mehr gesprochen. Ja, es gibt Leute, die haben lieber, die möchten etwas hören, und dann gibt es andere, die würden sagen, ja, letztes Mal, die ganze Zeit gesprochen, ich konnte ja gar nicht zu Wort kommen. Das geht natürlich gar nicht, ja. Und man hat gesehen, also diese Selbstkritik, Feedback führt zu viel effizienteren Therapeuten. Aber sehen wir, all diese Punkte, die hängen nicht zusammen mit diesen weltanschaulichen Gebäuden, die da aufgebaut sind. Um die geht's gar nicht. Aber es ist wichtig, dass man Menschen hat, die ein offenes Ohr haben, zu denen man gehen kann, mit denen man sprechen kann, die auch mitfühlen und einen nicht einfach irgendwie so verachten oder auf die Seite schieben. Der ist sowieso immer so. Und das führt uns zu biblischer Seelsorge. Denn diese Faktoren haben ja von alters her immer eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und wenn wir uns ein paar Gedanken machen zum Schluss über biblische Seelsorge und seelische Gesundheit. Nicht wahr? Die Psychologie hat eigentlich die Frage gestellt, was ist der Mensch? Aber diese Frage hat schon König David vor 3000 Jahren gestellt im Psalm 8. Was ist der Mensch? Schauen Sie dieses Gesicht an. Ein Penner. Aber da ist viel gegangen in diesem Leben. Was ist der Mensch? Und man kann sagen, 140 Jahre Psychologiegeschichte hat die Frage nicht beantworten können, was der Mensch ist. Man hat riesige Gebäude aufgebaut, wo Gott keinen Platz hat. Man hat viele richtige Beobachtungen gemacht, die hilfreich sind, hilfreich sein können. Aber wenn es darum geht, was ist der Mensch, dann brauchen wir eben die Information von jemandem, der wirklich weiß, was der Mensch ist. Wir haben es nicht herausgefunden. Man kann nicht sagen, heute weiß man, was der Mensch ist. Eine Maschine. Oder so ein Abfallhaufen der Zivilisation mit vielen Symbolen aus Archetypen von früher. Was ist der Mensch? Die Bibel sagt von sich selber, dass sie Gottes Wort ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, sagt 2. Timotheus 3, Vers 16. Und diese Bibel sagt uns, der Mensch ist erschaffen worden im Bild Gottes. 1. Mose 1, 27. Und empirische Wissenschaft kann den Menschen nicht verstehen, aber kann Teile richtig beobachten und beschreiben. Und das hat alles seinen Wert. Aber den Menschen wirklich nicht verstehen, im Tiefsten. Und zwar warum? Weil man in der säkularen Psychologie die Existenz Gottes ignoriert. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und wenn man Gott ignoriert, dann weiß man gar nicht, was der Mensch ist. Und wie sollen wir wissen, wer Gott ist? Nur Gott kann uns durch Offenbarung zeigen, wer Gott ist. Und dann auch, wer der Mensch ist. Eben diese Frage, was ist der Mensch, beantwortet uns die Bibel. Und in Sprüche 30,4 steht in Bezug auf Gott, was ist sein Name? Und der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Eine alttestamentliche Frage von Agur Ben Yakeh. Und nun, die Bibel lehrt, der Mensch ist eine Einheit von Körper, Seele und Geist. 1. Thessalonicher 5, 23. Und ganz wesentlich ist für den Menschen die Beziehung zu Gott. Es gibt entweder die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu den Abgöttern. Aber der Mensch steht immer in einer Beziehung. Der Mensch ist nicht einfach autonom. Darum müssen wir auch essen. Das habe ich einer Frau mit Anorexie erklärt. Warum essen wir? Das soll uns jedes Mal erinnern, dass wir nicht aus uns selber existieren können. Ja? Gott existiert in sich, absolut. Aber wir sind Geschöpfe und wir können nur mit Input leben. Ja? Darum müssen wir essen. Und Gott hat es sogar so eingerichtet, dass wir beim Essen sogar noch Freude haben dürfen. Ja? Und dann Beziehung leben, in der Familie zum Beispiel. Aber eben ganz wesentlich ist die Beziehung zu Gott. Und wenn wir die Beziehung zu Gott nicht haben, dann ist es eine Beziehung zu Abgöttern. zu Ersatz von Gott. Und die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung zum Menschsein. Und sie macht uns klar, Missachtung von göttlichen Geboten kann auch zu seelischer Krankheit führen. Aber verstehen Sie mich richtig, ich habe nicht gesagt, seelische Krankheit ist wegen Missachtung von Geboten. Nein, aber Missachtung von Geboten kann zu seelischen Krankheiten führen. Und die Bibel zeigt uns, wie man die Pflege von Ehebeziehungen ausüben muss. Mit wunderbaren Beispielen und Belehrungen. Und sie zeigt auch, wie wichtig die Werte sind von Hingabe, Liebe und Treue. Was konnte Burroughs, Frederick Skinner, der Mann mit den Ratten, anfangen mit diesen Ausdrücken? Nichts. Aber das sind ganz wesentliche Dinge, damit es geht. Damit wir gesunde Familien und Ehen fördern können. Und Kindererziehung gemäß biblischen Normen. Die Bibel erklärt uns, wie man Kinder erziehen soll. Und sie gibt uns biblische Moral für Arbeit und Alltagsleben. Und da geht es nicht darum, dass ich mich verwirkliche und durchsetze. Da muss man auch sich fragen, wie ist das jetzt? Ja? Mit dem anderen. Und die Bibel zeigt uns, es gibt einen Gott, der interessiert sich für uns. Für unser gesundes Leben, aber auch für unser krankes Leben. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und David, der Schafhirte, beschreibt sich als Schaf und der Herr, Gott, ist der Hirte, der sich kümmert um die Schafe, der genau immer beobachtet, was ist mit den Schafen und er setzt sich ein für sie. Und bei Gefahren kommt er mit dem Stecken und dem Stab. Und das schreibt er so wunderbar, der Herr ist mein Hirte, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Mit dem Stecken wurden böse Tiere erschlagen. Ja? Und die Bibel sagt, Gott kümmert sich so um uns. Beziehungsweise er möchte sich um uns kümmern. 1. Petrus 2, Vers 25 sagt, ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und was steht da im griechischen Text für Seelen? Psyche. Ja? Ja. Da ist die allererste Adresse. Natürlich können Menschen uns dann auch weiter noch eine Hilfe sein. Und darüber spricht die Bibel auch. Und sie spricht auch gerade, wie in der Gemeinde das aussieht, das aufeinander achten und auch ein offenes Auge haben für die anderen. Nicht wie eine Geheimpolizei, sondern ein offenes Auge für die Bedürfnisse haben und auf die eingehen und da Hilfestellung geben. Und eben der Herr Jesus selber, er ist der Hirte und Aufseher eurer Seelen. Ihm liegt an unserer seelischen Verfassung. Und stellt man sich vor, man ist in einer Depression drin. Und da hat man sowieso das Gefühl, niemand versteht einen. Und vielleicht hat man auch das Gefühl, Gott versteht mich auch nicht. Aber die Bibel sagt uns, er versteht uns. In Jesaja 63 heißt es von Gott, in all ihrer Drangsal, da geht es um die Drangsal von Menschen, war er bedrängt. Das heißt, dass Gott so mitfühlt, wie wenn unsere Probleme seine Probleme wären. Und damit bekommt man ein ganz anderes Verhältnis überhaupt auch zum Leiden, auch zum seelischen Leiden. Und es geht auch gar nicht in allererster Linie sofort, dass man gerade gesund wird, sondern Gott kann diese schweren Dinge, die wir durchmachen im Leben, gerade auch benutzen, um uns zu formen. Ein ganz guter Physiotherapeut hat meine Tochter beigebracht, also einer meiner Töchter, der Schmerz ist dein Freund. Was? Ja, natürlich. Wenn man keine Schmerzen hätte, dann würde man sich in der Küche verbrennen und ganz schlimme Verletzungen haben. Der Schmerz ist mein Freund. Denn der zeigt mir, da ist ein Problem, ja? Pass auf! Und so ist es eigentlich grundsätzlich mit allen Arten von Leiden. Sie sind nach der Bibel nicht einfach sinnlos. Und Gott fühlt mit uns und er führt uns durch diese schwierigen Täler hindurch. David sagt im Psalm 23, wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, das sind diese schweren Wege. Aber gut, wenn ich sage, Gott will uns führen. Wir müssen zuerst eine Beziehung zu ihm bekommen. Das ist das Problem, dass wir nicht einfach aufwachsen mit einer Beziehung zu Gott, sondern wir wachsen auf und ich weiß nicht, wann Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit dem Gedanken Gott, Schöpfer, in der Kindheit konfrontiert wurden. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann auch mit der Frage, kann man mit Gott eine Beziehung bekommen? Wo ist Gott? Wie kann ich ihn erfahren? Nun, die Bibel zeigt uns, dass wir eben aufwachsen ohne Beziehung zu ihm. Und dann ist eigentlich eine Beziehung, der Mensch muss ja eine Beziehung haben, ist unsere Beziehung eine Beziehung zu Abgöttern. Zu Dingen im Leben, die eigentlich ein Ersatz sind für Gott. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns sucht und er möchte uns jeden Einzelnen zu sich ziehen. Römer 2, Vers 4 sagt, dass Gott langmütig uns zieht. Und wenn ein Mensch sagen kann, ich bin eigentlich ein Gottsucher, dann muss man wissen, das ist nicht, weil man so ein toller Mensch ist und Gott sucht. Römer 3 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Die Bibel sagt, wer wir sind. Wir sind eigentlich weg von Gott und wir würden auch nicht auf die Idee kommen, Gott zu suchen. Aber wenn wir beginnen, Gott zu suchen, dann ist es bereits, weil er uns zieht. Und da muss man sehr darauf achten, wie Gott zu uns spricht und wie er auch eben durch Nöte im Leben spricht. Und es zeigt sich, dass die meisten Menschen kommen im Zusammenhang mit Krisen und Nöten zum Glauben. Eigentlich müsste es nicht so sein. Man könnte sich doch sagen, Psalm 104, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Man könnte Gott suchen, indem man sich überlegt, warum geht es mir eigentlich so gut? Ja gut, gut, ich habe ja schon auch Probleme. Aber ich meine, wenn ich vergleiche mit anderen Leuten, denen geht es so mies, warum geht es mir gut? Und dass man Gott sucht, weil er einem schon so viel Gutes getan hat. Ja? Aber oft ist es so, dass wir erst dann beginnen zu suchen, aber das ist unser Problem, wenn Probleme da sind. Und so benutzt Gott auch seelische innere Nöte und Kämpfe aller möglichen Couleur, um uns zu sich zu ziehen. Und so macht das eben, gibt es einen ganz anderen Blick überhaupt auf das Leiden. Leiden ist nicht einfach sinnlos. Und es gibt Leute, die könnten sagen, hätte ich nie diese Krise erlebt, ich wäre ohne Gott gestorben. Und die Bibel sagt, wenn wir ohne Gott sterben, nachher gibt es keine Möglichkeit mehr, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Das ist definitiv. Die Entscheidung muss fallen während unseres Lebens hier auf Erden. Und wir haben gesehen, dass manche psychologischen, ideologischen Gebäude, die haben betont, der Mensch ist eigentlich gar nicht schuldig. Genau das Gegenteil sagt die Bibel, dass jeder Mensch die Gebote Gottes gebrochen hat und vor Gott schuldig geworden ist. Ja, und jetzt? Ja, es gibt eine Therapieart, dass man sich sagt, man muss die Schuldgefühle eben bekämpfen und wegkriegen. Ja, aber wenn die Schuldgefühle zusammenhängen mit konkreter Schuld, dann muss man doch die Schuld wegkriegen und nicht die Schuldgefühle. Das wäre sonst so, wenn ich da mit meinem Vivaro fahre und plötzlich kommt ein gelbes Lichtchen, das ist so eine gelbe Kanne mit einem Tropfen dran. Dann könnte ich sagen, das ist ekelhaft, dieses Licht stört mich beim Fahren. Ja, es lenkt mich irgendwie ab. Ich nehme ein kleines Hämmerchen und schlage es tot und fahre weiter. Ja? Und dann ist der Vivaro auch tot. Also, das nützt was. Die Schuldgefühle sind ja eben wie der Schmerz, unser Freund. Denn es zeigt uns, da ist ein Problem. Und die Bibel sagt uns, wenn wir ganz ehrlich unsere Schuld Gott bekennen und bereuen, ist er bereit, uns zu vergeben. Weil Jesus Christus die Strafe, die wir von einem gerechten Gott verdient hätten, bereits getragen hat am Kreuz. Und zwar nicht durch das, was, ja, das ist mir gerade letztens passiert. Da hat mir jemand gesagt, ein junger Mensch, ich glaube das schon alles, aber es ist, vieles ist für mich nicht einleuchtend. Warum musste Jesus Christus leiden und dadurch kann man gerettet werden, aber es mussten ja schon viele Menschen leiden. Und warum das? Gott hätte doch auch sonst vergeben können. Und schließlich habe ich dann herausgefunden, diese Person meinte, dass der Kreuzestod von Jesus Christus, was unsere Sünden gesühnt hat, in Ordnung gebracht hat, das sei das gewesen, was die Menschen ihm angetan haben. Aber man kann sagen, als die Menschen ihn gekreuzigt haben mit Nägeln, als sie ihn geschunden und geschlagen haben und angespuckt, das hat keine einzige Schuld von uns weggetan. Das hat nur gezeigt, wie schlimm der Mensch ist. Aber in den 3 Stunden, als diese Finsternis kam und Jesus Christus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott ihn mit unserer Schuld beladen und ihn bestraft für das, was unsere Strafe in Ewigkeit gewesen wäre. Und das waren die sühnenden Leiden. Und das ist Gottes Angebot. Gott ist bereit, uns jede Art von Schuld zu vergeben, wenn wir sie nur bekennen und Gott danken für die Vergebung. Und das kann viele seelische Nöte lösen. Nicht wahr? Ich habe nie gesagt, dass seelische Probleme einfach nur mit Schuld zusammenhängen. Hängen Sie mir das ja nicht an. Aber viele Nöte hängen damit zusammen. Oder auch mit zwischenmenschlichen Problemen. Und da hängt sie auch wieder mit Schuld zusammen. Und wenn diese Schuld nicht gelöst wird, dann sind wir immer gefangen. Und das ist so wunderbar. In der biblischen Seelsorge kann man eben nicht nur einfach diese Faktoren, die heilsam sind, anwenden, wie das überall gemacht wird in der psychologischen Beratung, wo man über die Probleme spricht und sich überlegt, was kann man ändern, wie kann man vorgehen, wie könnte man das lösen. Aber da kommt es dazu, dass wir Gott haben, der sich für diese Probleme interessiert und der auch aktiv in unser Leben eingreift. Und uns auch eben diese Schuld wegnimmt und wirklich viele Krämpfe auflöst, sodass die Beziehung mit Gott ganz neu werden kann und auch die Beziehung mit Mitmenschen. Auch zum Beispiel in der Ehe. Dass Ehen, die ganz am Boden sind, können wieder geheilt werden. Das ist ja wunderbar. Und natürlich gibt das riesige Probleme. Aber diese Probleme müssen gelöst werden. Und das kennt man in der säkularen Psychologie nicht. Das Problem der echten Schuld und der echten Vergebung. Und dann eben auch die Beziehung zu Gott, sie wird ausgeklammert. Und dabei macht das ganz Wesentliche aus, denn wir können den Menschen nicht verstehen ohne Gott. Und das ist völlig ausgeklammert. Alles läuft ab auf der Horizontalen. Und die Vertikale, die wird so behandelt, wie wenn es nichts wäre. Wissen Sie, eine Radiosendung, die ich gerne höre. Auf längeren Fahrten höre ich ab und zu Radio. Wenn ich nicht ein Beethoven-Klavierkonzert höre oder irgend sowas anderes. Und wenn ich Radio höre, was höre ich? Oft einen französischen Sender. La Ligne de Coeur. Ja, in französischen Schweiz. Am Abend kommt das, ja. Und die Leute rufen am Abend an und da ist ein Spezialist, ein Berater da. Und da wird besprochen alle möglichen leichteren und ganz, ganz schwierigen Probleme. Und es ist, ich höre zu, weil es mich interessiert, wie wird das besprochen, um am Puls der Zeit zu sein. Wie denken die Menschen? Aber es ist so beklemmend zu sehen, es bleibt alles auf der Horizontale. Und Gott, ab und zu kann es mal vorkommen, dass das erwähnt wird, aber das ist schon wieder weg. Es ist einfach ausgeklammert, das Wesentliche. Und das wäre ja gerade der Anknüpfungspunkt, wie können wir den kennenlernen, der gute Hirte ist. Und wenn das für uns gelten kann, 1. Petrus 2 nochmals, Vers 25, ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das als praktischer Input am Schluss dieses Vortrags. Ja, eigentlich hätte ich gerne gehabt, ein Chor würde heute singen. Das war jetzt aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Und da habe ich gedacht, jetzt singen wir alle miteinander. Ganz kurz, Jesus bleibet meine Freude. Darauf hat der Vortrag hingesteuert. Jesus bleibet meine Freude von Bach. Meines Herzens Trost und Saft. Die Instrumentalisten machen sich gleich bereit. Und dann singen sie mit. Und Edmund, ein bewährter Dirigent, wird uns zeigen, wo der Chor einsetzt. Nicht das Orchester, das spielt da eine Melodie, meistens in Triolen. Und diese fortlaufende Triolenbewegung, die drückt aus. Es geht vorwärts, 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 vorwärts. Jesus bleibet meine Freude. Meines Herzens Trost und Saft. Jesus wehret allem Leide. Er ist meines Lebens Kraft. Meine Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schutz und Wonne, darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht.